Ja, und wenn da der Dreck schon 3-4 Jahre so eingebrannt ist, wird's auch wieder schwierig.
Das Zitat stammt von Thorsten Kriegs. Er ist unser Hausgeräteprofi mit mehr als 12 Millionen Aufrufen auf seinem YouTube-Kanal. Wir beide haben uns darüber unterhalten, ob und wann es Sinn macht, sich neue Geräte für die Küche anzuschaffen. Zunächst heiße ich euch aber herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für interessierte Zuhörende aus der Welt der Consumer Electronics. Wertgarantie versichert so ziemlich alles, was einen Stecker, Speicher oder Akku hat. Und genauso vielfältig sind unsere Themen. Mein Name ist Max Hergt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Guten Morgen, Thorsten.
Hallo Max, grüß dich.
Thorsten, heute wollen wir mal über das Thema Küche und da vor allem Kaufberatung Küche sprechen. Und uns geht es in erster Linie darum, nicht die Küche als Ganzes zu betrachten, wenn ich mir eine komplett neue Küche einrichten will in einem Neubau oder in einer neuen Wohnung oder ähnliches. Das ist natürlich auch immer klar, aber da gehen ja viele auch in so ein Küchenstudio und lassen sich dort beraten. Uns geht es vor allem darum, wenn ich mir einzelne Geräte neu für die Küche anschaffen will, also quasi neue Geräte anschaffe, weil ich alte austauschen möchte oder ich jetzt mal darauf achten will, ja, was kann ich mir Neues, Cooles für die Küche dort so hinstellen, was bringt mich weiter, was gibt mir wirklich Vorteile. Welche Fragen muss ich mir überhaupt stellen, wenn ich neue Geräte für die Küche anschaffen möchte?
Ja, die Frage, die sich jeder Kunde stellen muss, ist einfach, was brauche ich wirklich? Also wie koche ich? Was sind meine Kochgewohnheiten? Denn es macht durchaus einen Unterschied, ob ich sag mal, der einfache Student bin, der einfach nur seine Pizza in den Backofen reinschieben möchte oder einfache Gerichte kocht, oder ob ich ein versierter Hobbykoch bin, der mit Dampfgarn arbeiten möchte, der 5 Töpfe gleichzeitig auf dem Kochfeld hat, der vielleicht noch Sous-Vide-Garn macht. Das macht natürlich einen erheblichen Unterschied, welche Geräte ich mir da zulege, in welcher Preisklasse die sind und vielleicht auch von welchem Hersteller die sind.
Dann fangen wir doch vielleicht einfach mal mit der Minimalausstattung an, die du gerade genannt hast. Also wenn es mir jetzt eher wichtig ist, ich möchte schnell und einfach was auf dem Tisch haben, trotzdem irgendwie, ich sag mal, nicht das Günstigste vom Günstigen kaufen, beziehungsweise einfach vernünftige Ausstattung haben, was mache ich?
Wenn wir mal so die verschiedenen Geräte durchgehen, beim Backofen beziehungsweise Herd, würde ich immer zusehen, dass man eine Heißluftgebläse tatsächlich hat. Also es gibt Geräte, die haben nur Ober- und Unterhitze, da ist die Hitzeverteilung allerdings nicht so gut. Und die etwas hochwertigeren haben dann eine Heißluftgebläse und damit hat man ein viel besseres Backergebnis an der Stelle.
Was macht da den Unterschied?
Der mit Heißluft, der hat praktisch hinten, wenn du schon mal so einen Backofen reingeschaut hast, ist ja hinten so ein Ventilator drin und ein Heißluftgebläse, das heißt, da ist drumherum ein Heizkörper. Das ist praktisch wie ein Föhn. Die Hitze wird direkt an der Rückwand erzeugt und wird dann im Garraum verteilt. Bei Geräten, die nur Ober- und Unterhitze haben, fehlt dieser Heizkörper und da wird praktisch von oben und unten die Hitze erzeugt und dann die Luft nur umgewälzt.
Ich bin ja total, ich würde mal sagen, versierter Hobbykoch. Also ich koche für mein Leben gerne. Ich koche auch sehr viel selber und habe das bei uns in der Familie so als meine Aufgabe übernommen, weil ich da schon immer Spaß dran habe. Und ich muss gestehen, ich habe natürlich bei meinem Backofen schon darauf geachtet, dass der so ziemlich alle Funktionen hat. Also das angesprochene Heißluftgebläse, ich kann verschiedene Stufen einstellen, ob das jetzt eine Brotbackstufe ist. Die hat dann, ich glaube ganz viel Unterhitze, aber auch ein bisschen Heißluft mit drin. Also all das, was man so braucht, um ein Brot wirklich gut hinzukriegen. Was ich nicht mir damals gegönnt habe, war ein Dampfgarer. Mhm. Macht das überhaupt Sinn? Weil ich stelle mir oft auch einfach irgendwie ein Schälchen mit Wasser in den Ofen, dann habe ich so ein bisschen Dampf oder sprühe ein bisschen Wasser vorher rein, wenn ich backe, sodass ich quasi das simuliere. Aber manchmal denke ich, vielleicht hätte ich es doch machen sollen.
Ja, genau. Also es sind 2 verschiedene Aspekte, die man da betrachten muss. Einmal, ich sag mal, zum Brotbacken kann man natürlich eine Schale mit Wasser reinstellen, dann verdampft so ein bisschen das Wasser und man hat eine bessere Kruste. Es gibt Geräte, die haben so einen Dampferzeuger integriert und die geben natürlich viel zielgerichteter den Dampf dazu. Genau zur richtigen Zeit, genau bei der richtigen Temperatur. Und das ist dann schon mal ein besseres Ergebnis, als man das mit der Wasserschale erreicht. Das ist aber noch kein Dampfgarn, sondern einfach nur eine Wasserstoß- oder Dampfstoßtechnik. Dampfgarn bedeutet wirklich, du hast eine Luftfeuchtigkeit von 100%, 100 Grad und kannst dann zum Beispiel dein Reis, dein Gemüse, so dieser klassischen Spargel, sage ich mal, garen. Und das ist natürlich eine sehr einfache Technik, nutze ich privat auch. Ich packe einfach meinen Reis in den Dampfgarer, mein Gemüse dazu und nach 15, 20 Minuten ist alles fertig. Macht aber auch nur Sinn, wenn man es wirklich nutzt. Wir haben viele Kunden, auch da kommt man nach 10 Jahren in die Küche, da liegt noch die Bedienungsanleitung in dem Dampfgarer drin, weil es einfach im Paket mitgekauft wurde, aber gar nicht genutzt wird.
Okay, das habe ich bei Bekannten von mir auch schon erlebt. Die haben sich so ein Ding gegönnt und haben gesagt, irgendwie in den letzten 5 Jahren haben sie es vielleicht einmal gerade am Anfang benutzt und seitdem ist es irgendwie, ja, schön anzusehen, aber mehr eben auch nicht. Also da sollte man wirklich einfach überlegen, mache ich das, ist es mir wichtig oder nicht, weil ich glaube, das kostet ja auch dann immer ein paar Euro extra.
Genau, und es ist natürlich mehr Technik, die auch wieder fehleranfälliger sein kann, gerade wenn wir Wasser in den Backgeräten drin haben, Stichwort Verkalkung, Verstopfung und so weiter. Es bedarf dann auch einer gewissen Pflege.
Pflege ist ein tolles Stichwort. Wenn man viel kocht, wenn man viel in den Backofen schiebt, dann ist so ein Backofen ja nach einiger Zeit auch so ein bisschen, verdreckt will ich jetzt nicht sagen, aber er kriegt natürlich irgendwie so eine Patina, ja, wenn ich es mal schön ausdrücken möchte, so eine Schicht, die einfach überbleibt von all den Fetten, die da vielleicht verbrennen, von all den Rückständen. Jetzt gibt es ja Reinigungsfunktionen wie beispielsweise Pyrolyse. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Sagt
Pyrolyse,
du es mir?
Genau.
Pyrolyse. Kannst du uns da noch mal ein paar Worte zu sagen?
Pyrolyse bedeutet einfach, dass alle Heizkörper im Backofen eingeschaltet werden. Das heißt, wir haben eine Temperatur von um die 500 Grad Celsius im Backofen und dabei zerfällt einfach der Dreck zu Asche und die kann hinterher relativ einfach dann herausgewischt werden. Damit man das Gerät nicht öffnen kann während dieser Pyrolyse, ist natürlich dann auch mal ein Türschloss notwendig, ist auch nochmal ein doppeltes Glas notwendig, damit eben die Temperatur außen nicht zu hoch wird. Die Technik funktioniert gut. Auch wieder da, wenn man sie anwendet. Viele wenden sie nicht an oder dann nach 3-4 Jahren das erste Mal. Ja, und wenn da der Dreck schon 3-4 Jahre so eingebrannt ist, wird's auch wieder schwierig. Und man muss beachten, so ein Pyrolysevorgang, der dauert gut und gerne 4 bis 6 Stunden, hat natürlich einen extrem hohen Energiebedarf, weil alle Heizkörper eingeschaltet sind. Und wir haben das Problem, dass auch Gerüche entstehen können. Der Schmutz wird ja verbrannt und da sollte man dann auch gleichzeitig lüften. Also auch da, ja, wer es nutzt, ist eine gute Sache, hat allerdings auch ein paar Nachteile, möchte ich es mal nennen, in der Anwendung. Und vor allem auch kann die zum Beispiel Backbleche, die Einschübe und so weiter, muss in der Regel auch herausgenommen werden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und wenn man sowas hat, sollte man da mit Sicherheit drauf achten, weil sonst hat man wahrscheinlich mehr Schaden als ein sauberes Ergebnis.
Ja.
Bleiben wir mal beim Thema Kochen. Wenn ich mir einen neuen Herd, also ein Kochfeld zulegen möchte, einen neuen Herd zulegen möchte, dann gibt es ja freistehende Möglichkeiten oder es gibt sowas, was natürlich heutzutage eher in die Arbeitsplatten mit eingebaut. Es gibt Gas, gibt Ceran, gibt Induktion und ich muss natürlich gucken, klar, wenn ich in einer Mietwohnung oder im Haus wohne, habe ich überhaupt einen Gasanschluss, kann ich das machen oder macht ein Ceranfeld Sinn, macht ein Elektrokochfeld Sinn oder Induktion? Wie ist da deine Erfahrung?
Also Gas haben wir in Deutschland relativ selten, wird gerne von den Profiköchen verwendet, weil es eben sehr, sehr schnell geht. Ich kann die Flamme sehr gut kontrollieren, aber in der Praxis fast nicht relevant. Also ich glaube, wir haben 1 oder 2 Gaskochfelder im Jahr verkauft bzw. repariert. Also das ist vernachlässigbar. Dann ein bisschen mit der Begrifflichkeit. Du hast gesagt, Ceran-Kochfeld. Ceran ist eigentlich nur der Hersteller von der Glasoberfläche. Okay. Wenn man es genau nimmt, muss man von Strahlungsheizkörpern sprechen.
Habe ich noch nie gehört, den Begriff, aber sehr gut zu wissen. Man lernt nicht aus.
Das ist einfach nur noch nicht mal der Hersteller, sondern nur die Marke von dem Glas. Ja, also Induktion hat viele Vorteile. Es ist vom Kochen her sehr ähnlich wie das Kochen mit Gas, also sehr, sehr schnell, sehr gut regulierbar. Und viele, die einmal mit Induktion gekocht haben, wollen auch nicht mehr von Induktion weggehen. Nachteil ist, ich brauche gegebenenfalls neue Töpfe. Ja, manche haben auch Angst wegen diesem magnetischen Feld, das erzeugt wird, wobei da Studien zeigen, dass das keine Relevanz hat. Also solange man nicht mit dem Herzschrittmacher 3 Zentimeter auf der Glasoberfläche liegt, passiert da nichts.
Okay, also ich bin in einem Haushalt groß geworden, damals bei meinen Eltern. Wir haben irgendwie immer mit Gas gekocht und ich fand das auch fantastisch. Ich habe damit irgendwie kochen gelernt und hatte in meiner ersten eigenen Wohnung, nee, stimmt gar nicht, in meiner zweiten eigenen Wohnung auch wieder einen Gasherd, fand es fantastisch und habe jetzt Induktion. Es ist okay, aber wenn man einmal auf Gas gekocht hat, wie du selbst sagst, wenn man qualitativ vielleicht auch mal ein bisschen was ausprobieren möchte in der Küche, dann ist Gas für mich das Medium oder das Mittel Nummer 1. Aber bei uns im Haus zum Beispiel wollten wir diesen Aufwand gar nicht haben und haben uns dann auch für Induktionen entschieden, was auch fantastische Ergebnisse liefert. Wechseln wir mal rüber in der Küche zum Geschirrspüler. Ja, wenn wir gekocht haben, haben wir eine Menge Dreck gemacht. Also ich bin zumindest einer, der sehr viel Geschirr verbraucht, wenn ich richtig koche. Und natürlich macht für unseren Haushalt ein Geschirrspüler Sinn. Ich weiß, dass ich das früher auch in der Studentenzeit ohne geschafft habe. Aber wenn ich in so ein Gerät investiere, lohnen sich da Sachen wie bestimmte Trocknungsmechanismen wirklich? Und was hat das für Vorteile?
Genau, es gibt verschiedene Arten, wie die Hersteller versuchen, das Trockenergebnis zu verbessern. Eins ist zum Beispiel Beispiel eine automatische Türöffnung. Das heißt, am Ende des Spülgangs geht die Tür ein bisschen auf, damit die feuchte, warme Luft entweichen kann. Das macht durchaus Sinn, gerade wenn man viel Kunststoffgeschirr hat. Ist auch technisch gesehen gar nicht so aufwendig. Eine zweite Sache, die auch viele Hersteller haben, ist, dass beim Trocknungsprozess wird nochmal in so einer Wassertasche, also in so einem Wasserreservoir, kaltes Wasser genommen und dadurch kondensiert die Luftfeuchtigkeit im Innenraum und dadurch wird die Trocknung unterstützt. Auch das macht durchaus Sinn, ist auch technisch überhaupt gar kein Problem. Es ist einfach nur ein Ventil, was das Wasser hineinlässt. Und dann gibt es einige Geräte, die haben noch eine zusätzliche Trocknung, zum Beispiel von Bosch Siemens die Zeolit-Trocknung. Da wird dann noch wirklich über einen chemischen Prozess im Prinzip Temperaturen bis zu 200 Grad Celsius erreicht, was auch nochmal das Trockenergebnis verbessert. Aber auch das, muss man sagen, ist kein Perpetuum mobile. Das heißt, im nächsten Spülgang muss diese Chemie, diese Zeolitkügelchen wieder ausgetrocknet werden mit viel Energie, damit das dann wieder funktioniert. Und kleiner Fakt vom Techniker, wenn irgendwas an dem Gerät dran ist, dann ist diese Zeolittrocknung sehr stark im Weg. Die Reparatur dauert einfach mal mindestens eine halbe Stunde länger, weil man das ganze Gerät zerlegen muss.
Das heißt auf der anderen Seite auch eine halbe Stunde mehr Kosten für denjenigen, der das kaputte Gerät oder diejenige, die das kaputte Gerät zu Hause haben.
So sieht's aus.
Wenn wir schon bei Kosten sind, lass uns doch nochmal auf einen, zumindest habe ich das mal so abgespeichert, einen echten Energiefresser, also Kühlschränke oder vor allem Gefriergeräte schauen. Ist das nach wie vor so, dass die so viel Energie verbrauchen und worauf muss ich da achten? Macht so eine Kombination Sinn aus Kühl-Gefrier-Kombi oder lieber ein einzelnes Gerät freistehend einbauen? Da gibt es ja Möglichkeiten noch und nöcher.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Energieeffizienz bei Standgeräten bei der gleichen Preisklasse in der Regel etwas besser ist, weil einfach mehr Raum da ist. Wenn ich ein Einbaugerät habe, dann ist natürlich der Bauraum begrenzt, die Isolierung muss dünner sein und deswegen schafft es im Moment nur ein Hersteller bei Einbaugeräten die Energieeffizienzklasse A zu erreichen. Deswegen an der Stelle Standgeräte in der Regel etwas günstiger bei gleicher Energieeffizienz. Wenn man mal weiterdenkt, irgendwann ist ein Gerät vielleicht mal kaputt, ich muss das ersetzen. Einbaugeräte, gerade Kühl-Gefrier-Kombinationen, sind zum Teil schwierig zu ersetzen, da die Front ja genau wieder passen muss. Ja. Und nach 20 Jahren gibt es vielleicht diese Gerätemaße nicht mehr oder diese Aufteilung nicht mehr und dann muss ich unter Umständen mit einem Schreiner aufwendig die Front ersetzen oder ich kann eben nur ein einziges Gerät vielleicht noch wählen.
Gut, wenn die Dinger 20 Jahre halten, dann toi toi toi, habe ich schon mal, glaube ich, eine Menge beim Kauf richtig gemacht oder habe sie sehr gut behandelt oder hatte einfach Glück.
Vielleicht noch zum Thema Energieeffizienz. Ich habe das mal rausgesucht, wie bei einer Kühl-Gefrier-Kombination sich überhaupt die Energieeffizienz auf die Kosten niederschlägt. Und wenn man sich das anguckt, hat man im Vergleich von Energieeffizienz Klasse A zu Energieeffizienz Klasse C eine Ersparnis von 30 Euro im Jahr bei vergleichbaren Geräten. Allerdings kostet das Gerät mit der Energieeffizienz Klasse A in dem Fall jetzt über 700 Euro mehr.
Ah, krass.
Das heißt, Okay. Da muss ich dann auch wieder 20 Jahre das Gerät betreiben, bis ich diese Kostenersparnis durch den Energieverbrauch überhaupt eingeholt habe.
Okay, Kostenersparnis, eine Seite verstehe ich. Umwelteffizienz oder mal darauf zu achten, dass wir alle ein bisschen mehr dazu beitragen, nicht so viel Energie zu verschwenden, dann kann man sich das vielleicht ein bisschen schöner rechnen, als 20 Jahre Lebensdauer des Gerätes erwarten zu müssen. Wenn ich es allgemein so in meine Küche schaue, ist es wichtig, darauf zu achten, dass ich eine Kompatibilität zwischen den Geräten habe oder auch die gleichen Marken wähle oder ist es eigentlich völlig egal, wofür ich mich entscheide?
Also grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, dass man vernünftige Geräte nimmt, nicht das günstigste vom günstigsten. Wobei man sagen muss, gerade bei Backofen und auch Kochfeld, da kann eigentlich nicht so viel passieren. Die Reparaturenquote ist auch relativ niedrig, weil einfach nicht so viel kaputt geht. Es ist kein Wasser drin, es passiert nichts. Einerseits ist eine Markentreue, dass alle Geräte von der gleichen Marke sind, ist natürlich schön, einmal vom optischen her. Und insbesondere auch wichtig, wenn ich anfange, intelligente Geräte zu haben, also vernetzbare Geräte, die ich irgendwie auf einer App zusammenfassen möchte. Weil das klappt meistens nur innerhalb einer Marke. Und wenn ich da verschiedene Hersteller habe, dann brauche ich 10 verschiedene Apps für meine Geräte.
Ja, das ist ein super valider Punkt, weil ich merke ja auch, wie in unseren Haushalt immer mehr smarte Geräte einziehen. In der Küche bin ich ehrlich gesagt wahrscheinlich, weil es einfach daran liegt, dass wir jetzt schon vor einigen Jahren unsere Geräte gekauft haben, noch nicht so vernetzt. Aber auch da, mein letzter Messebesuch und all das, was ich auch so im Internet gesehen habe, was jetzt rausgekommen ist, ist, der Trend geht ja definitiv auch dazu, dass wir hier viel mehr Vernetzung innerhalb der Geräte haben. Da hast du, glaube ich, das richtige Stichwort genannt. Ich muss schon darauf achten, dass es passt untereinander, wenn es mir wert ist und ich nicht diverse Apps haben möchte, mit denen ich meine Geräte dann steuern kann. Aber auch da vielleicht mal die allgemeine Frage. Wo macht es Sinn, darauf zu achten, dass ich auch hier im Bereich Smart Home unterwegs bin oder Smart Kitchen unterwegs bin und wo macht es eher nicht so Sinn?
Auch da wieder die Frage, welche Rahmenbedingungen habe ich? Zum Beispiel habe ich einen Geschirrspüler, den habe ich mit meinem Smartphone verbunden, habe aber auch gleichzeitig eine PV-Anlage auf dem Dach. Das heißt, wenn die Sonne scheint, kann ich aus der Ferne meinen Geschirrspüler starten. Wenn ich keine PV-Anlage habe, ist es ziemlich egal, wann ich den Geschirrspüler starte, denn dann mache ich es einfach, wann ich möchte.
Im Zweifel dann, wenn er voll ist, ne? Ja, aber auch da, super Tipp, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn mir mal irgendwas kaputt geht und wenn ich ein Gerät austauschen möchte, dann werde ich da mit Sicherheit ein Augenmerk mehr drauf legen. Allgemein nochmal vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches, wann lohnt es sich denn überhaupt Geräte auszutauschen? Das ist gerade schon mal angesprochen, die Kostenersparnis ist ja dann oftmals gar nicht so oder die Energieeffizienz, die ich mir mit einem neuen Gerät hole, ist oftmals im Vergleich zur Neuanschaffung und des Kaufpreises gar nicht der ausschlaggebende Faktor. Aus meiner Laiensicht gedacht, macht es doch erst Sinn, ein Gerät neu zu kaufen, wenn es kaputt ist, oder?
Ja, auf jeden Fall, denn was man bei dieser Rechnung auch eben mit den Kühlschränken noch berücksichtigen muss, welche Kosten entstehen oder welche Umweltschäden entstehen dafür, dass das alte Gerät entsorgt werden muss, die sind ja auch nicht so einfach recycelbar, und auf der anderen Seite, wie viel Ressourcen werden gebraucht, um ein neues Gerät zu erschaffen? Denn das sind auch in der Regel nicht wirklich recycelbare Materialien, die dafür verwendet werden. Wenn man das mit einbezieht, empfehle ich immer, ein Gerät so lange wie möglich zu nutzen, auch wenn der Energieverbrauch etwas höher ist. Aber über die Zeit gerechnet hat man trotzdem dann noch mehr von dem Gerät. Und wenn man mit einem Gerät zufrieden ist, die Qualität in Ordnung ist, dann kann man das auch gut und gerne weiter benutzen, weil man weiß ja nie, was bekomme ich jetzt für aktuelle Geräte. Sind die genauso langlebig, ist die Qualität genauso wie die Geräte von vor 10 Jahren?
Bin ich voll bei dir und ich muss mich selbst verbessern, wenn ein Gerät kaputt ist und ich es nicht mehr reparieren kann. Denn reparieren statt wegwerfen ist ja immer noch die Devise Nummer 1, zumindest für uns. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf behält, dann kann man nicht nur den Geldbeutel schonen, sondern wie immer auch die Umwelt. Thorsten, herzlichen Dank für deine Expertise, für unser Gespräch. Hat mir wieder super Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Vielen Dank, Max. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Gibt es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt mal sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen oder Anregungen oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns jederzeit eine E-Mail an hörenswert@wertgarantie.com. Hören schreibt ihr dabei mit H-O-E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hörenswert.